Zehntes Kapitel: Ausgleichung der allgemeinen Profitrate durch die Konkurrenz, Marktpreise und Marktwerte. Extraprofit. Ein Teil der Produktionssphären hat eine mittlere oder Durchschnittszusammensetzung des in ihnen angewandten Kapitals, das heißt ganz oder annähernd die Zusammensetzung des gesellschaftlichen Durchschnittskapitals. In diesen Sphären fällt der Produktionspreis der produzierten Waren mit ihrem in Geld ausgedrückten Wert ganz oder annähernd zusammen. Die Konkurrenz verteilt das Gesellschaftskapital so zwischen die verschiedenen Produktionssphären, dass die Produktionspreise in einer jeden Sphäre gebildet werden nach dem Muster der Produktionspreise in diesen Sphären der mittleren Zusammensetzung. Diese Durchschnittsprofitrate ist aber nichts anderes als der prozentig berechnete Profit in jener Sphäre der mittleren Zusammensetzung, wo also der Profit zusammenfällt mit dem Mehrwert. Die Profitrate ist also in allen Produktionssphären dieselbe, nämlich ausgeglichen auf diejenige dieser mittleren Produktionssphären, wo die Durchschnittszusammensetzung des Kapitals herrscht. Hiernach muss die Summe der Profite aller verschiedenen Produktionssphären gleich sein der Summe der Mehrwerte und die Summe der Produktionspreise des gesellschaftlichen Gesamtprodukts gleich der Summe seiner Werte. Für die Kapitale von mittlerer oder annähernd mittlerer Zusammensetzung fällt der Produktionspreis also mit dem Wert ganz oder annähernd zusammen und der Profit mit dem von ihnen erzeugten Mehrwert. Alle anderen Kapitale streben unter dem Druck der Konkurrenz, sich mit diesen auszugleichen. Da aber die Kapitale mittlerer Zusammensetzung gleich oder annähernd gleich sind dem gesellschaftlichen Durchschnittskapital, so streben alle Kapitale, welches immer der von ihnen selbst erzeugte Mehrwert sei, anstelle dieses Mehrwerts den Durchschnittsprofit durch die Preise ihrer Waren zu realisieren. Es ist klar, dass der Durchschnittsprofit nichts sein kann als die Gesamtmasse des Mehrwerts, verteilt auf die Kapitalmassen in jeder Produktionssphäre nach Verhältnis ihrer Größen. Es ist das Ganze der realisierten unbezahlten Arbeit und diese Gesamtmasse stellt sich dar ebenso gut wie die bezahlte, tote und lebendige Arbeit in der Gesamtmasse von Waren und Geld, die den Kapitalisten zufällt. Die eigentlich schwierige Frage ist hier die, wie diese Ausgleichung der Profite zur allgemeinen Profitrate vorgeht, dass sie offenbar ein Resultat ist und nicht ein Ausgangspunkt sein kann. Es ist zunächst klar, dass eine Schätzung der Warenwerte, zum Beispiel in Geld, nur das Resultat ihres Austausches sein kann und dass, wenn wir daher solche Schätzungen voraussetzen, wir sie als das Ergebnis wirklicher Austausche von Warenwert gegen Warenwert zu betrachten haben. Aber wie soll dieser Austausch der Waren zu ihren wirklichen Werten zustande gekommen sein? Austausch zum wirklichen Wert auf historisch frühen Entwicklungsstufen. Warenproduktion von selbst arbeitenden Kleineigentümern vor Einführung der Sklaverei und des Feudalismus bzw. innerhalb abgeschirmter Kleinproduzenten in Klassengesellschaften. In welcher Weise immer die Preise der verschiedenen Waren zuerst gegeneinander festgesetzt oder geregelt sein mögen, das Wertgesetz beherrscht ihre Bewegung. Wo die zu ihrer Produktion nötige Arbeitszeit fällt, fallen die Preise. Wo sie steigt, steigen die Preise bei sonst gleichbleibenden Umständen. Abgesehen von der Beherrschung der Preise und der Preisbewegung durch das Wertgesetz ist es also durchaus sachgemäß, die Werte der Waren nicht nur theoretisch, sondern historisch als frühere der Produktionspreise zu betrachten. Es gilt dies für Zustände, wo dem Arbeiter die Produktionsmittel gehören, und dieser Zustand findet sich in der alten wie in der modernen Welt beim selbstarbeitenden, grundbesitzenden Bauern und beim Handwerker. Es stimmt dies auch mit unserer früher ausgesprochenen Ansicht, dass die Entwicklung der Produkte zu Waren entspringt durch den Austausch zwischen verschiedenen Gemeinwesen, nicht zwischen Gliedern einer und derselben Gemeinde. Wie für diesen ursprünglichen Zustand, so gilt es für die späteren Zustände, die auf Sklaverei und Leibeigenschaft gegründet sind, und für die Zunftorganisation des Handwerks, solange die in jedem Produktionszweig festgelegten Produktionsmittel nur mit Schwierigkeit aus der einen Sphäre in die andere übertragbar sind und die verschiedenen Produktionssphären sich daher innerhalb gewisser Grenzen zueinander verhalten wie fremde Länder oder kommunistische Gemeinwesen. Der springende Punkt wird heraustreten, wenn wir die Sache so fassen. Unterstelle, die Arbeiter, das heißt die Produzenten, seien im Besitz ihrer jeweiligen Produktionsmittel und tauschten ihre Waren miteinander aus. Diese Waren wären dann nicht Produkte des Kapitals. Je nach der technischen Natur ihrer Arbeiten wäre der Wert der in den verschiedenen Arbeitszweigen angewandten Arbeitsmittel und Arbeitsstoffe verschieden. Ebenso wäre, abgesehen von dem ungleichen Wert der angewandten Produktionsmittel, verschiedene Masse derselben nötig für die gegebene Arbeitsmasse, je nachdem eine bestimmte Ware in einer Stunde fertig gemacht werden kann, eine andere erst in einem Tag und so weiter. Unterstelle ferner, dass diese Arbeiter im Durchschnitt gleich viel Zeit arbeiten, die Ausgleichungen eingerechnet, die aus verschiedener Intensität etc. der Arbeit hervorgehen. Zwei Arbeiter hätten dann beide in den Waren, die das Produkt ihrer Tagesarbeit bilden, erstens ersetzt ihre Auslagen, die Kostpreise der verbrauchten Produktionsmittel. Diese wären verschieden, je nach der technischen Natur ihrer Arbeitszweige. Beide hätten zweitens gleich viel Neuwert geschaffen, nämlich den Produktionsmitteln zugesetzten Arbeitstag. Es schlösse dies ein, ihren Arbeitslohn plus den Mehrwert der Mehrarbeit über ihre notwendigen Bedürfnisse hinaus, deren Resultat aber ihnen selbst gehörte. Aber erstens wären die Werte ihrer Ware verschieden. In der Ware 1, zum Beispiel ein Messer, zum Beispiel wäre mehr Wertteil für die aufgewandten Produktionsmittel gleich Eisen erhalten, als in der Ware 2, zum Beispiel ein paar Sandalen aus Leder. Der Wert dieser Waren 1 und 2 ist also sehr verschieden. Die Profitraten wären auch sehr verschieden für 1 und 2, wenn wir hier das Verhältnis des Mehrwerts zum Gesamtwert der ausgelegten Produktionsmittel die Profitrate nennen. Der Schmied braucht eine Esse, Amboss etc., der Schuster hat solche Kosten fast nicht. Die Lebensmittel, die 1 Schmied und 2 Schuster während der Produktion täglich verzehren und die den Arbeitslohn vertreten, werden hier den Teil der vorgeschossenen Produktionsmittel bilden, den wir sonst variables Kapital nennen. Aber die Mehrwerte wären für gleiche Arbeitszeit dieselben für 1 und 2 oder noch genauer, da 1 Schmied und 2 Schuster jeder den Wert des Produkts eines Arbeitstags erhalten, erhalten sie nach Abzug des Werts der vorgeschossenen konstanten Elemente gleiche Werte, wovon ein Teil als Ersatz der in der Produktion verzehrten Lebensmittel, der andere als darüber hinaus überschüssiger Mehrwert betrachtet werden kann. Hat 1 der Schmied mehr Auslagen, so sind diese ersetzt durch den größeren Wertteil seiner Ware, der diesen konstanten Teil ersetzt, und er hat daher auch wieder einen größeren Teil des Gesamtwerts seines Produkts rückzuverwandeln in die stofflichen Elemente dieses konstanten Teils, Esse, Amboss etc., während 2 der Schuster, wenn er weniger dafür einkassiert, dafür auch umso weniger rückzuverwandeln hat. Die Verschiedenheit der Profitrate wäre unter dieser Voraussetzung also ein gleichgültiger Umstand. Ganz wie es heute für den Lohnarbeiter ein gleichgültiger Umstand ist, in welcher Profitrate das ihm abgepresste Quantum Mehrwert sich ausdrückt, und ganz wie im internationalen Handel die Verschiedenheit der Profitraten bei den verschiedenen Nationen für ihren Warenaustausch ein gleichgültiger Umstand ist. Der Austausch von Waren zu ihren Werten oder annähernd zu ihren Werten erfordert also eine viel niedrigere Stufe als der Austausch zu Produktionspreisen, wozu eine bestimmte Höhe kapitalistischer Entwicklung nötig ist. Damit die Preise, wozu Waren sich gegenseitig austauschen, ihren Werten annähernd entsprechen, ist nichts nötig, als dass erstens der Austausch der verschiedenen Waren aufhört, ein rein zufälliger oder nur gelegentlicher zu sein. Regelmäßiger und gewohnheitsmäßiger Austausch von Produkten wurde erst mit der landwirtschaftlichen Revolution möglich, als größere Menschengruppen sesshaft wurden. Zweitens, dass, soweit wir den direkten Warenaustausch betrachten, diese Waren beiderseits in den annähernd dem wechselseitigen Bedürfnis entsprechenden Verhältnismengen produziert werden, was die wechselseitige Erfahrung des Absatzes mitbringt und was so als Resultat aus dem fortgesetzten Austausch selbst herauswächst. Und drittens, soweit wir vom Verkauf sprechen, dass kein natürliches oder künstliches Monopol eine der Vertragsparteien befähige, über den Wert zu verkaufen oder sie zwinge, unter ihm loszuschlagen. Unter zufälligem Monopol verstehen wir das Monopol, das dem Käufer oder Verkäufer erwächst aus dem zufälligen Stand von Nachfrage und Angebot. Die Annahme, dass die Waren der verschiedenen Produktionssphären sich zu ihren Werten verkaufen, bedeutet natürlich nur, dass ihr Wert der Gravitationspunkt ist, um den ihre Preise sich drehen und zu dem ihre beständigen Hebungen und Senkungen sich ausgleichen. Es wird dann außerdem immer ein Marktwert, worüber später berichtet wird, zu unterscheiden sein von dem individuellen Wert der einzelnen Waren, die von den verschiedenen Produzenten produziert werden. Individueller Preis und Wert und Marktpreis und Marktwert. Der Marktwert wird einerseits zu betrachten sein als der Durchschnittswert der in einer Sphäre produzierten Waren, andererseits als der individuelle Wert der Waren, die unter den durchschnittlichen Bedingungen der Sphäre produziert werden und die die große Masse der Produkte derselben bilden. Nimm nun an, die große Masse dieser Waren sei ungefähr unter denselben normalen gesellschaftlichen Bedingungen produziert, sodass dieser Wert zugleich der individuelle Wert der diese Masse bildenden einzelnen Waren ist. Wenn nun ein relativ kleiner Teil unter, ein anderer über diesen Bedingungen produziert worden ist, sodass der individuelle Wert des einen Teils größer, der des anderen kleiner als der mittlere Wert des großen Teils der Waren ist, diese beide Extreme aber sich ausgleichen, sodass der Durchschnittswert der ihnen angehörigen Waren gleich dem Wert der der mittleren Masse angehörigen Waren ist, dann ist der Marktwert bestimmt durch den Wert der unter mittleren Bedingungen produzierten Waren. Nimm dagegen an, die Gesamtmenge der auf den Markt gebrachten fraglichen Ware bleibe dieselbe, aber der Wert der unter den schlechteren Bedingungen produzierten Ware gleiche sich nicht aus mit dem Wert der unter den besseren Bedingungen produzierten, sodass der unter den schlechteren Bedingungen produzierte Massenteil eine relativ bedeutende Größe bilde, sowohl gegen die mittlere Masse wie gegen das andere Extrem, dann regelt die unter den schlechteren Bedingungen produzierte Masse den Marktwert oder den gesellschaftlichen Wert. Nimm endlich an, die unter besseren als den mittleren Bedingungen produzierte Warenmasse übertreffe bedeutend die unter den schlechteren Bedingungen produzierte und bilde selbst eine bedeutende Größe gegen die unter mittleren Verhältnissen produzierte. Dann reguliert der unter den besten Bedingungen produzierte Teil den Marktwert. In der Tat ist im Fall 1 der durch die mittleren Werte geregelte Marktwert der ganzen Masse gleich der Summe ihrer individuellen Werte. Die am schlechtesten extrem Produzierenden müssen ihre Waren dann unter dem individuellen Wert verkaufen, die am besten extrem verkaufen sie darüber. Im Fall 2 gleichen sich die unter beiden Extremen produzierten individuellen Wertmassen nicht aus, sondern gibt die unter den schlechteren Bedingungen produzierte den Ausschlag. Der so erhaltene Marktwert stünde über dem individuellen Wert nicht nur der dem günstigen Extrem, sondern auch der mittleren Schicht angehörigen Waren. Er stünde aber immer noch niedriger als der individuelle Wert der auf dem ungünstigsten Extrem produzierten Waren. Nimm endlich wie in Fall 3 das am günstigen Extrem produzierte Warenquantum größerer Raum ein, nicht nur verglichen mit dem anderen Extrem, sondern mit den mittleren Bedingungen, so fällt der Marktwert unter den mittleren Wert. Mit diesem individuellen Wert der unter den besten Bedingungen produzierten Waren kann der Marktwert nie zusammenfallen, außer bei sehr starkem Überwiegen der Zufuhr über die Nachfrage. Die Sache wird am leichtesten dargestellt, wenn wir die ganze Warenmasse zunächst also eines Produktionszweigs als eine Ware und die Summe der Preise der vielen identischen Waren als in einen Preis zusammenaddiert auffassen. Was dann für die einzelne Ware gesagt worden ist, gilt nun wörtlich für die auf dem Markt befindliche Warenmasse eines bestimmten Produktionszweigs. Dass der individuelle Wert der Ware ihrem gesellschaftlichen Wert entspreche, ist jetzt dahin verwirklicht oder weiter bestimmt, dass das Gesamtquantum die zu seiner Produktion notwendige gesellschaftliche Arbeit enthält, und dass der Wert dieser Masse gleich ihrem Marktwert. Betrachtet man die Sache näher, so findet man, dass die Bedingungen, die für den Wert der einzelnen Ware gelten, sich hier reproduzieren als Bedingungen für den Wert der Gesamtsumme einer Art. Wie denn die kapitalistische Produktion von vornherein Massenproduktion ist und wie auch andere, weniger entwickelte Produktionsweisen, wenigstens bei den Hauptwaren, das in kleineren Massen produzierte als gemeinschaftliches Produkt, wenn auch vieler kleiner Detailproduzenten, in großen Massen in den Händen relativ weniger Kaufleute auf dem Markt konzentrieren, aufhäufen und zum Verkauf bringen. Als gemeinschaftliches Produkt eines ganzen Produktionszweigs oder eines größeren oder kleineren Kontingents davon. Was die Konkurrenz zunächst in einer Sphäre fertigbringt, ist die Herstellung eines gleichen Marktwerts und Marktpreises aus den verschiedenen individuellen Werten der Waren. Die Konkurrenz der Kapitale in den verschiedenen Sphären aber bringt erst hervor den Produktionspreis, der die Profitraten zwischen den verschiedenen Sphären ausgleicht. Zu dem Letzteren ist höhere Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise nötig als zu dem früheren.